Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist Dirk Müller. Einen schönen guten Abend. Es geht um 20, 30, 40 Milliarden, um insgesamt mehr als 80 Milliarden Euro. Zehntausende Unternehmen und Unternehmer warten auf die Corona-Hilfen der Bundesregierung. Die meisten sind stocksauer auf den Finanzminister, auf den Wirtschaftsminister. Hören wir noch einmal Peter Altmaier im vergangenen Herbst.
Wann wird das Geld ankommen? Ich habe extra eine Abschlagszahlung vorgesehen und deshalb werden wir alles tun, damit die ersten bedeutenden Gelder noch vor Ende November bei den Betroffenen ankommen. Dann können wir anschließend im Monat Dezember die Feinabrechnung machen.
Vor Ende November, sagt der Wirtschaftsminister, doch daraus ist bislang nicht allzu viel geworden. Massive Kritik also der Wirtschaftsverbände an der Bundesregierung. Ein virtuelles Spitzentreffen soll Klarheit über die Finanzhilfen bringen, wie auch über mögliche Öffnungsoptionen. Dazu gleich mehr unsere weiteren Themen. Wann kommen die ersten Corona-Schnelltests nach Deutschland? Und die EU-Kommission kritisiert erneut die Grenzkontrollen in Bayern. Schließlich der Gerichtshof für europäische Menschenrechte bestätigt die deutsche Rechtsprechung, wonach der Luftangriff von Kunduz ausreichend aufgeklärt worden sein soll. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Wir nehmen die Bazooka, haben vor einigen Monaten Olaf Scholz und Peter Altmaier frohlockt und damit offen argumentiert. Geld spielt so gut wie keine Rolle. Wir helfen in der Krise allen Unternehmen, ganz gleich, ob sie groß sind, mittel oder auch klein. Inzwischen ist Mitte Februar und aus der angekündigten Bazooka ist eher eine Wasserpistole mit Ladehemmungen geworden. Viele Firmen, Handwerker, Einzelhändler, Gastronomen und Hoteliers können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, weil die versprochenen Hilfen ausgeblieben sind. Der Wirtschaftsminister verspricht jetzt noch einmal Besserung. Frank Capellan berichtet.
Nachdem Michael Frenzel ein paar Nettigkeiten gegenüber Peter Altmaier losgeworden ist, legt der Präsident des Bundesverbandes der Tourismusbranche los. 1,6 Milliarden Euro Verlust machen die von ihm vertretenen Unternehmen pro Woche. Und doch, schimpft Frenzel, werden wir ausgegrenzt, das Reisen pauschal verunglimpft.
Das jüngste Beispiel war etwa die pauschale Absage des Osterurlaubs. Es gibt Studien des RKIs, die belegen, dass vor allem der organisierte Urlaub eben nicht der Infektionstreiber ist.
Eine Breitseite gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der den Osterurlaub für die Deutschen bereits öffentlich abgeschrieben hat. Doch auch Helge Braun, die rechte Hand der Kanzlerin, bekommt sein Fett weg.
Wir brauchen eine Öffnungsperspektive und diese darf nicht sein, dass im Sommer irgendwann wieder die Tiergärten geöffnet werden, um mit den Worten des Kanzleramtschefs zu reden.
Eine Menge Frust ist dem Wirtschaftsminister da bei diesem sogenannten Wirtschaftsgipfel. Digital in schlechten Videokonferenzen, aber in der Sache doch gut verständlich entgegengeschlagen. Angesichts sinkender Infektionszahlen wächst der Druck, einen baldigen Weg aus dem Lockdown aufzuzeigen. Christdemokrat Peter Altmaier verspricht, bald zu liefern. In den kommenden Tagen soll ein Plan für die schrittweise Öffnung präsentiert werden.
Es ist eben auch von vielen angeregt worden, dass wir angefangen von Teststrategien und der Verfügbarkeit von Eigentests und Schnelltests über die Frage von Hygienekonzepten eben ein umfassenderes Konzept erstellen.
Woran sich mögliche Öffnungen orientieren, ob etwa an 35er oder 50er Inzidenz, ob auch die Belegung der Intensivbetten oder der Stand der Impfungen in einzelnen Bundesländern eine Rolle spielen soll, bleibt unklar. Dass sich Bund und Länder auf eine einheitliche Strategie verständigen werden, gilt zudem als unwahrscheinlich. Die heutigen Hilferufe aber könnten Wirkung zeigen. Große Ketten wie Douglas oder Esprit kündigen Dutzende von Filialschließungen an. Kleine Einzelhändler stehen vor dem Aus, warnt deren Lobbyvertreter Josef St. Johanser.
Ohne weitere staatliche Hilfen sehen sich 65% der Innenstadthändler gezwungen, Insolvenz anzumelden.
Immer noch kommt die bereits zugesagte Unterstützung nur schleppend an. So wurden erst 64% der Novemberhilfen für Restaurants und Kneipen tatsächlich gezahlt. Bei den Dezemberhilfen sind es sogar nur 23%. Guido Zöllig Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes, zur Stimmung in seiner Branche.
Die Verzweiflung wächst. Es wird zunehmend mit Wut und immer mehr existenzieller Sorge reagiert. 2/3 aller Betriebe bangen um ihre Existenzen. Jedes 4. Unternehmen zieht konkret die Geschäftsaufgabe in Erwägung.
Altmaier verspricht Besserung und stellt neue Unterstützung in Aussicht. Ein Härtefallfonds soll Betriebe auffangen, die bisher durch den Rost gefallen sind. Solo-Selbstständigen ohne große Fixkosten, die seit Januar ganz leer ausgehen, wird eine sogenannte Neustarthilfe in Aussicht gestellt. Das könnte zum Beispiel einem privat unterrichtenden Musiklehrer helfen. Doch auch große Unternehmen sollen künftig Hilfe erhalten. Der Wirtschaftsminister kündigt an, dass die bisherige Grenze von 750 Millionen Euro Jahresumsatz fallen soll. Trotz dieser Vorhaben reagiert die Opposition unzufrieden. FDP-Chef Christian Lindner vermisst weiter klare Ansagen zum Ausstieg aus dem Lockdown.
Der Eindruck verstärkt sich, dass es um Beschwichtigung, aber nicht um Problemlösung gegangen ist.
Und Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt beklagt die stockenden Zahlungen.
Das ist ein Gipfel der Enttäuschung. Es ist eine Enttäuschung für viele, die auf die Wirtschaftshilfen gewartet haben, die darauf angewiesen sind.
Erst Anfang März wird Kanzlerin Merkel mit den Ländern beraten, wie der Lockdown tatsächlich beendet werden könnte. Sollten sich die Virusmutationen schnell verbreiten, könnten ohnehin alle Pläne wieder Makulatur sein.
Frank Capellan über den Wirtschaftsgipfel. Schnelle Corona-Tests. Warum funktioniert das in anderen Ländern? Nur bei uns noch nicht, fragen sich viele. Wie auch bereits bei der Frage der Schutzmasken war das so oder bei der Frage des Impftempos. Hinkt Deutschland auch bei den Schnelltests hinterher? In Österreich werden diese Tests nahezu flächendeckend eingesetzt. In Israel ist das so, auch in Großbritannien beispielsweise. Jens Spahn zeichnet jetzt die Perspektive März. Aber es könnte auch länger dauern. Was ist in den Osterferien und mit den angekündigten Stufenplänen? Was passiert damit? Viele offene Corona-Fragen. Caroline Born berichtet.
Kostenlose Corona-Tests für alle. Weil Antigen-Schnelltests mittlerweile in ausreichender Menge am Markt verfügbar seien, sollen Bürgerinnen und Bürger ab 1. März von geschultem Personal getestet werden können, kündigt Gesundheitsminister Jens Spahn auf Twitter an. Kommunen könnten Testzentren oder Apotheken mit solchen Angeboten beauftragen. Die Kosten übernehme der Bund. Bereits jetzt können die Antigen-Schnelltests in Pflegeheimen, Kliniken und nach Infektionsfällen etwa auch in Schulen verwendet werden, vorerst aber nur von geschultem Personal. Spahn will daneben den Weg freimachen für einen breiten Einsatz von Selbsttests für Laien. Für den Münchner Verwaltungsrechtler Martin Burgi sind die Schnelltests eine Chance, wieder ein Stück mehr Freiheit zurückzuerlangen, wie er im Bayerischen Rundfunk erläutert. Burgi sieht den Staat in der Pflicht, möglichst viele Tests preisgünstig zur Verfügung zu stellen.
Wir waren jetzt doch sehr fixiert auf das Mittel der Verbote. Neuerdings kam jetzt das Mittel der Impfungen dazu. Und nun entsteht gewissermaßen am Horizont ein weiteres Mittel, das ist der Schnelltest. Und der Staat ist also verpflichtet, die Infrastruktur zu schaffen, die Verbreitung zu fördern.
In Nordrhein-Westfalen sollen sich Mitarbeiter von Kindertagesstätten künftig 2-mal pro Woche testen lassen können. Ab kommenden Montag will das Bundesland die Kitas schrittweise wieder für mehr Kinder öffnen. Die Äußerungen des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet zum Corona-Kurs haben unterdessen für Kritik gesorgt.
Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet.
Von erfundenen Grenzwerten zu sprechen, zerstöre Vertrauen in die Corona-Maßnahmen, schreibt SPD-Fraktionsvize Katja Mast auf Twitter. Einspruch auch vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Der Grenzwert von 35 sei nicht erfunden, sondern abgeleitet vom höheren R-Wert der Mutation des Coronavirus. Laschet hatte mit den anderen Regierungschefinnen und Chefs der Länder vereinbart, den Lockdown zu verlängern. Sollte die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 35 sinken, sollen die Länder die Beschränkungen schrittweise lockern. Derzeit liegt der Wert bundesweit bei 59. Man müsse das Virus und seine Mutationen zwar ernst nehmen, aber zugleich zu einer abwägenden Position zurückkommen. Deutliche Worte von Laschet beim digitalen Neujahrsempfang des baden-württembergischen Landesverbands des CDU-Wirtschaftsrats, ein bundesweit organisierter unternehmerischer Berufsverband, der aber keine Teilorganisation der Partei ist.
Populär ist, glaube ich, immer noch die Haltung, alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder, auch in der Sprache. Aber das ist, glaube ich, nichts, was auf Dauer trägt.
Laut dem grünen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner stellt sich Laschet damit gegen die von ihm selbst mitbeschlossene Linie. Damit untergrabe er eine solidarische Pandemiebekämpfung, das höchste Gut in diesen Zeiten, so Kellner. Unterstützung erhält der CDU-Chef vom FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Er sagt, den richtigen Worten müssten umgehend Taten folgen. Eine Perspektive auf Öffnung sei möglich und dringlich.
Aus Berlin, Caroline Born. Jetzt reicht's, hat Horst Seehofer an diesem Wochenende in Richtung Brüssel geschmettert und meinte damit wieder einmal die EU-Kommission. Diese wiederum hatte es gewagt, die Grenzkontrollen in Bayern klipp und klar abzulehnen. Kontrollen, die der Bundesinnenminister angeordnet hatte, mit der ausdrücklichen Zustimmung, Unterstützung von Markus Söder. Kilometerlange Staus an der Grenze waren dann die Folge. Dennoch, die bayerische Landesregierung steht enorm unter Druck. Einreisende aus Tirol stehen in Verdacht, mutierte Viren über die Grenze bringen zu können. Und die vielen Pendler aus Tschechien kommen zum Teil aus Regionen, die Inzidenzwerte von über 1000 aufweisen. Doch Brüssel hält an der Kritik fest, wie Paul Vorreiter berichtet.
Nein, glücklich ist man in Brüssel über die deutschen Maßnahmen zu Tschechien und Tirol nicht. Aber dass der entscheidende Impuls von der EU-Kommission kommen könnte, das Grenzchaos zu beenden, scheint zurzeit eher unwahrscheinlich. EU-Beamte zeigten sich heute nämlich skeptisch, mit harten Maßnahmen zu drohen, auch weil sich die Sachlage schnell wieder ändern könnte. Stattdessen gibt es von der Brüsseler Behörde vor allem appellierende Worte.
Whereas we also consider that member states should strongly discourage non-essential travel.
Wir finden es richtig, dass von nicht notwendigen Reisen in Hochrisikogebiete dringend abgeraten werden soll. Dennoch sollen Grenzschließungen oder pauschale Einreiseverbote vermieden werden.
Border closures or blanket travel bans should be avoided,
sagte gestern ein Sprecher. Die EU-Kommission rief in Erinnerung, dass sich die Länder darauf geeinigt haben, von pauschalen stationären Grenzkontrollen abzusehen. Auch die Bundesregierung hat dem zugestimmt. In einem Brief an die Hauptstädte mahnt die Brüsseler Behörde dazu, sich an die gemeinsame Beschlusslage zu halten. Gleichzeitig ermöglichen die beschlossenen Empfehlungen aber auch zusätzliche Maßnahmen bei Hochrisikogebieten, etwa einen obligatorischen Corona-Test vor der Abreise und eine verpflichtende Selbstisolierung. Auch können die Maßnahmen auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus kritischen Berufen ausgeweitet werden. Laut EU-Beamten gibt es Covid-bedingte Grenzkontrollen zurzeit in Tschechien, Dänemark, Ungarn, Österreich, Portugal, Spanien und Finnland. Deutschland ist in seinem Aktivismus also nicht alleine. Belgien verbietet sogar gänzlich alle nicht notwendigen Ein- und Ausreisen. Die Holzhammer-Methode wird in der Brüsseler Behörde unter dem Verhältnismäßigkeitsaspekt skeptisch gesehen. Nach Angaben der Europäischen Krankheitsbekämpfungsagentur ECDC gibt es schließlich auch wenige Zonen wie Island und einen Teil von Griechenland, wo die epidemiologische Lage im grünen Bereich ist. Kurzum, eine Reise dorthin sollte eigentlich erlaubt sein. Möglichkeiten der Intervention hat die EU-Kommission kurzfristig jedoch kaum. Die EU-Staaten dürfen, so wie geschehen, aus Sorge um die Gesundheit ihrer Bürger kurzfristig Einschränkungen an den Grenzen einführen. Auch sind die Empfehlungen, auf die sich die Länder geeinigt haben, nicht bindend. Im Europaparlament stößt das Vorgehen in Deutschland auf ein geteiltes Echo. Der FDP-Abgeordnete Jan-Christoph Oetjen findet, dass die Handhabe hinsichtlich Tirol und Tschechien
populistischer Unsinn ist. Man hätte durchaus mildere Maßnahmen gehabt und hätte nicht den kleinen Grenzverkehr völlig lahmlegen müssen, so wie das jetzt durch die Grenzkontrollen gemacht wird. Man hätte beispielsweise verlangen können, dass Grenzpendler einen negativen PCR-Test mit sich führen. Den hätte man vielleicht sogar auf dem Arbeitsplatz kontrollieren können, anstatt an der Grenze.
Von der EU-Kommission erwartet er, dass sie die deutschen Maßnahmen hinsichtlich der Schengen-Regeln prüft. Der CDU-Binnenmarktexperte Andreas Schwab hingegen findet die Maßnahmen nachvollziehbar.
Wünschenswert wäre aus Binnenmarktsicht, dass sich die tschechische Regierung ähnlichen Maßnahmen anschließt, wie wir sie in Deutschland getroffen haben, um die Verbreitung der Mutationen auszuschließen. Wenn dies aber nicht gelingt und die Gefahr besteht, dass der gesamte Binnenmarkt durch die Mutationen am Ende von der Pandemie lahmgelegt wird, glaube ich, dass zeitweise verhältnismäßige Grenzkontrollen uns weiterbringen.
Schwab spricht sich allerdings für vereinfachte Testmöglichkeiten an der Grenze für Lastwagenfahrer aus. Die Grenzkontrollen bleiben auch erstmal weiter Thema in Brüssel. Die EU-Kommission hat die portugiesische Ratspräsidentschaft dazu aufgefordert, das Thema der einseitigen Maßnahmen an den Grenzen kommende Woche bei den EU-Außenministern zur Sprache zu bringen.
Ein Bericht von Paul Vorreiter. Ist sie da wieder, die Vorschrifts- und Belehrungspartei, die Besserwisserpartei? Die politischen Gegner der Grünen sehen das genauso, die Grünen selbst sehen das nicht so. Gemeint ist die aktuelle Diskussion um das Einfamilienhaus. Darf eine Familie mit Kindern ein eigenes Heim, eigene vier Wände ganz allein für sich bauen? Lieber nicht, sagt Anton Hofreiter, immerhin Fraktionschef der Grünen im Bundestag, ökologisch nicht mehr länger vertretbar. Damit steht er nicht alleine. Auch Lokal- und Kommunalpolitiker anderer Parteien sehen im Einfamilienhaus ein Platz und ein Flächen- und ein Ökoproblem. Panayotis Gavrilis fasst Pro und Contra zusammen.
Es scheint, als bemühen sich die Grünen darum, nach dem Veggie-Day-Vorschlag vor Jahren nun erneut nicht als sogenannte Verbotspartei abgestempelt zu werden. Dieses Mal geht es nicht ums Essen, sondern ums Wohnen. Parteichef Robert Habeck hatte Vorwürfe zurückgewiesen, wonach die Grünen den Neubau von Einfamilienhäusern verbieten wollten.
Das Einfamilienhaus ist für viele Menschen Teil ihres Lebens, ihrer Lebenspläne und ihrer Wünsche. Und wird auch in Zukunft es bleiben. Es wird Einfamilienhäuser geben in Deutschland, wie Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser als Eigentum oder als Miete.
Habeck weiß aber auch, es ist Wahlkampf. In weniger als einem Monat startet das Superwahljahr mit Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Mieten sind hoch, sie sinken kaum, Bauland ist zudem teuer. Wohnen bleibt trotz oder wegen der Corona-Pandemie ein zentrales Thema.
Wir wollen den Erwerb von Wohneigentum für private Eigentümer erleichtern. Durch Staffelung von Gewerbesteuern, also Eigentümer für ein kleines Eigentum, zahlen weniger als Immobiliengesellschaften. Wir wollen die hohen Maklergebühren deckeln.
Anlass für die Debatte ein Spiegel-Interview mit Anton Hofreiter, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag. Darin begrüßte er eine Entscheidung eines Hamburger Bezirksamtes, die keine Einfamilienhäuser in den Bebauungsplänen vorsieht. Hofreiter begründete es mit der dramatischen Wohnungsnot, sagte er, in der Gegend. Der Bezirk habe entschieden, Wohnraum für viele statt für wenige zu schaffen. Hofreiter hatte aber auch klargestellt, natürlich wollten die Grünen nicht die eigenen vier Wände verbieten. Dennoch, es gibt nach wie vor Kritik, vor allem von der FDP und der CDU. Die Grünen wollen sehr häufig die Menschen bevormunden, sagt Kai Wegner, wohnungspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion.
Das Verbot zeigt einmal mehr das gestörte Verhältnis der Grünen zum Thema Eigentum.
Wo und wie soll in Großstädten aber gebaut werden? In Ballungsräumen sei nicht mehr viel möglich, so Wegner weiter. Er schlägt vor, nachverdichten, zum Beispiel auf den Dächern von Einzelhandelsketten Wohnungen bauen und Flächen auch zu bebauen, die noch frei sind.
Was wir nicht tun sollten, ist, dass wir in bestimmten Städten das Einfamilienhaus verbannen, weil ich kann Ihnen sagen, das wird dazu führen, dass am Ende des Tages diese Städte zu Armenhäusern werden. Und das will ich nicht. Ich möchte nicht, dass die Menschen, die in Berlin, Hamburg oder München gerne in den eigenen vier Wänden leben möchten, vielleicht auch einen kleinen Garten haben möchte oder in meinem Reihenhaus leben möchten, die möchte ich nicht raus aus die Städte drängen.
Karin Ley, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, kann hingegen die Aufregung rund um das Thema Eigenheim nicht nachvollziehen.
Ich muss mich ehrlich gesagt wundern, dass Union und FDP gestern den ganzen Tag um einen Bebauungsplan im Hamburger Norden diskutiert haben. Aber die Tatsache, dass 5 Millionen Sozialwohnungen bundesweit fehlen und diese Bundesregierung nichts dagegen gemacht hat, ist völlig unterbelichtet.
Tatsächlich sinkt trotz Milliardenförderung die Zahl der günstigen Sozialwohnungen. Der Grund, viele Wohnungen fallen nach 20 bis 30 Jahren aus der Bindung heraus und können ganz normal vermietet werden.
Panayotis Gavrilis. Am 19. Februar 2020 erschießt der 43 Jahre alte Tobias R. 9 Menschen mit ausländischen Wurzeln in der hessischen Stadt Hanau. Die Bundesanwaltschaft attestiert dem Täter eine zutiefst rassistische Gesinnung. Ein Jahr danach kritisieren die Angehörigen der Opfer, die deutschen Ermittlungsbehörden und auch die Politik. Und die Migrantenverbände fordern mehr Einsatz gegen Rechtsextremismus. Katharina Hamberger.
Wie soll es einem schon gehen nach so einer Tat, fragt Ayla Kurtovic.
Also mittlerweile ist ein Jahr vergangen und man versucht irgendwie weiterzumachen und stark zu sein. Und es gelingt einem auch an manchen Tagen. Aber da gibt es natürlich auch Tage, die sehr schwarz sind und wo man eigentlich nicht so wirklich damit zurechtkommt.
Erzählt sie im Deutschlandfunk. Ihr Bruder Hamza Kurtovic ist bei dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau ermordet worden. In dieser Woche jährt er sich zum ersten Mal. 9 Menschen, alle mit Migrationsgeschichte, erschoss der mutmaßliche Täter an verschiedenen Orten in der hessischen Stadt. Anschließend tötete wahrscheinlich er seine Mutter und sich selbst. Der Generalbundesanwalt sprach damals von gravierenden Indizien für einen rassistischen Hintergrund der Tat. Ayla Kurtovic sagt heute, ihre Familie gebe ihr Halt, auch ihre Freunde und die Menschen, die ihre Solidarität zeigten. Sie fühle sich allerdings alleingelassen von der Politik und den Ermittlungsbehörden. Für sie seien noch alle Fragen offen.
Hätte man den Täter stoppen können rechtzeitig? Was ist in der Tatnacht passiert? Was ist danach passiert? Warum wurden wir in der Tatnacht hingehalten? Warum hat man uns nicht gesagt, wo mein Bruder ist? Was macht das, also das Thema mit den Notrufen?
Sagte Kurtowitsch dem Deutschlandfunk. Die Notrufzentrale war am Abend des Anschlags überlastet. Anrufe an die 110 wurden nicht angenommen bzw. sind gar nicht erst durchgekommen. Auch die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen, kurz BKMO, sieht noch viele offene Fragen.
Da erwarten natürlich nicht nur die Angehörigen, sondern wir alle Antworten.
Sagt Sami Cemailowski vom Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment und Diversity bei der heutigen Pressekonferenz von VertreterInnen der BKMO zum Jahrestag des Anschlags in Hanau. Dass es diesen Anschlag gab, habe nicht wirklich überrascht, meint Marianne Baye-Mudumbo von der Pan-African Women's Empowerment and Liberation Organization. Nach solchen Anschlägen werde immer wieder die These des Einzeltäters vertreten.
Obwohl es klar ist, dass Rassismus, institutionellen, strukturellen Rassismus in der Mitte der Gesellschaft vorhanden ist und aus der Mitte der Gesellschaft bekämpft und überwunden werden soll.
Nach dem Anschlag in Hanau hat die Bundesregierung einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus eingerichtet, der mittlerweile einen Katalog von Maßnahmen erarbeitet hat. Teilweise seien diese sehr sinnvoll, sagt Fahad Demagani vom Verein Deutsch Plus, aber sie ergeben keine Gesamtstrategie. Er verweist deshalb auf die Forderungen der Migrantenorganisationen hin, fast 100, die sie erarbeitet haben.
Unsere Hauptforderungen basieren auf Artikel 3 Grundgesetz, das ist der Gleichheitsgrundsatz und das ist das, was wir einfordern. Deswegen wehren wir uns auch gegen jegliche Anschuldigungen, die sagen, wir würden eine spalterische Identitätspolitik betreiben. Nein, wir haben strukturelle Forderungen, die den Gleichheitsgrundsatz in der Gesellschaft durchsetzen wollen und die Lebenschancen und Lebensqualität für alle erhöhen wollen.
Sagt Demagani. Als Beispiel nennt er ein Partizipationsgesetz, das eine Quotenregelung für von Rassismus betroffene Menschen mit Migrationsgeschichte im öffentlichen Dienst vorsieht.
Katharina Hamberger, eine Nachrichtenmeldung, die sich heute sehr schnell in den Medien verbreitet hat. Das Thema Frauenfeindlichkeit und die Kriminalitätsstatistik. Aufgegriffen von Dorothee Bär, CSU. Johannes Kuhn berichtet.
Ermittlungsbehörden führen Gewalt gegen Frauen meist unter der Rubrik Partnerschaftsgewalt. Frauenfeindliche Kommentare im Netz fallen in die allgemeine Kategorie Online-Hass. Dies hatten Bundeskriminalamt und Landeskriminalämter auf Nachfrage des Magazins Der Spiegel mitgeteilt. Dass die polizeiliche Kriminalstatistik Frauenfeindlichkeit nicht gesondert erfasst, hält Digitalstaatsministerin Dorothee Bär für einen Fehler. Es brauche ein präzises Bild vom Umfang solcher Taten, sagte die CSU-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Aussagekräftige Daten seien die Grundlage für Analysen, wie man dem Phänomen begegnen könne und wie es sich entwickle. Frauenhass vergifte das soziale Miteinander, hinterlasse schwere Seelenschäden und sei Nährboden für Gewalt, so Bär. Im Zusammenhang mit Hass gegen Frauen fordert auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht Konsequenzen, nämlich ein schnelles Inkrafttreten des Gesetzes gegen Hass und Hetze im Netz. Das Gesetz verpflichtet Plattformen wie Facebook, strafbare Hasspostings an die Ermittlungsbehörden weiterzuleiten. Für das Gesetz ist eine Neufassung der Bestandsdatenauskunft nötig, die die Datenherausgabe regelt. Der Bundesrat hatte am vergangenen Freitag der Bestandsdatenauskunft jedoch nicht zugestimmt. Sie muss nun erst einmal in den Vermittlungsausschuss.
Johannes Kuhn. Der Luftangriff von Kunduz in Afghanistan im Jahr 2009. Vermutlich kommen dabei über 100 Menschen ums Leben, die meisten Zivilisten. Es gibt keine weiteren rechtlichen Konsequenzen. Aus Luxemburg dazu Tonja Koch.
Der EGMR, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, hat der Bundesregierung bescheinigt, dass sie die Umstände, die 2009 zum Luftangriff auf die beiden von Taliban gekaperten Tanklaster geführt haben, ausreichend aufgeklärt hat. Dabei waren nach offiziellen Angaben 91 Menschen ums Leben gekommen. Darunter befanden sich viele Zivilisten, auch die beiden Söhne des Klägers Abdul Hanan. Der Gerichtshof befand in seinem heutigen Urteil, dass die Untersuchung des Vorfalls, der zum Tod der Kinder geführt hat, ausreichend war. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Bundestages habe die Maßstäbe, die an wirksame Aufklärung anzulegen seien, erfüllt. Wolfgang Kalek, der Anwalt des Klägers und Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights, einer in Berlin tätigen Menschenrechtsorganisation, zeigte sich vom Richterspruch enttäuscht.
Natürlich haben wir in vielen bewaffneten Konflikten genau dieses Problem, also unter anderem ja auch bei dem Verfahren, das wir gegen englische Folterer im Irak geführt haben. Auch da waren keine Strafgerichte aktiv, sondern nur Untersuchungsausschüsse. Das ist besser als nichts, aber sollte nicht genügen.
Auch bei der Frage, ob Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention das Recht auf Leben verletzt worden sei, stützte der Gerichtshof die deutsche Auffassung. Als der Bundeswehroberst Georg Klein seinerzeit die Bombardierung der Tanklastzüge anordnete, habe er nicht mit Sicherheit wissen können, dass sich zu diesem Zeitpunkt Zivilisten in der Nähe befanden. Er habe die ihm verfügbaren Erkenntnisquellen ausgeschöpft. Die Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt. Bereits bei der mündlichen Verhandlung in Straßburg hatte die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Almut Wittling-Vogel darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung jenseits der juristischen Fragestellung das tiefe Leid der Betroffenen sehe und sich entschuldigt. Permettez-moi, au nom de la République fédérale d'Allemagne. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland möchte ich mich bei den zivilen Opfern des Luftangriffes entschuldigen. In den Augen der Menschen vor Ort, den Bewohnern, die Opfer dieses Luftangriffes geworden seien, reiche das jedoch nicht aus, sagt Wolfgang Kalleck.
Ein Ausdruck des Bedauerns vor Gericht hat vielleicht nicht dieselbe Wirkung wie beispielsweise die Einweihung eines Gedenksteins vor Ort oder einer Schule mit einem Gedenkstein oder was auch immer. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, aber es muss halt fühlbar und sichtbarer werden als eben das, was da im Gerichtssaal geäußert wurde.
Vor deutschen Gerichten waren Abdul Hanan sowie weitere Hinterbliebene mit ihrer Forderung nach Entschädigung gescheitert. Allerdings hatte sich die Bundesregierung für eine humanitäre Geste entschieden und den betroffenen Familien jeweils $5.000 gezahlt. Die strafrechtliche Aufarbeitung des Falles ist damit abgeschlossen. Die Entscheidung der Straßburger Richter ist endgültig.
Tonja Koch berichtete: Frankreich, ein Anti-Islamisten-Gesetz, das für heftige Auseinandersetzungen sorgt. Aus Paris dazu Christiane Kess.
Gut ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl setzt die Regierung einen Meilenstein. Präsident Macron hat im vergangenen Oktober dem radikalen Islam den Kampf angesagt. Allerdings stößt der jetzige Gesetzestext in und außerhalb des Parlaments auf Kritik. Ein mögliches Eingreifen in die religiösen Freiheiten hat Vertreter aller Konfessionen auf den Plan gerufen. François Claveroli, Präsident des Verbands der französischen Protestanten, sorgt sich. Zum ersten Mal bin ich zusammen mit anderen in der Situation, die Meinungs- und Religionsfreiheit zu verteidigen vor einem Gesetz, das Kontrolle und Misstrauen gegenüber Religionen vorsieht. Wir müssen immer daran erinnern, dass die Republik laizistisch ist, aber nicht die Gesellschaft. Vereinigungen jeder Art können stärker kontrolliert und notfalls verboten werden, wenn sie nicht mit den Prinzipien der Republik vereinbar sind. Dass der Gesetzestext dabei nicht explizit den Islam oder Islamismus nennt, verteidigt François de Rugy, Abgeordneter der Regierungsfraktion La République en Marche. Stellen Sie sich vor, wir hätten gesagt, wir machen ein Gesetz zum Islam. Dann hätte man gesagt, was mischt sich die Regierung und das Parlament in eine Religion ein? Das Gesetz zur Laizität von 1905, das Kirche und Staat in Frankreich trennt, habe auch keine spezifische Religion genannt, so sein Argument. Die Vertreter der Muslime fühlen sich dennoch besonders angegriffen von den Maßnahmen, die die Regierung mit dem neuen Gesetz dem Staat an die Hand geben will. Abdallah Sekri vom französischen Muslimrat nennt ein Beispiel. Man sagt, ein Gebetssaal muss geschlossen werden, wenn der Imam einen radikalen Diskurs hält. Der Imam muss ausgewiesen werden, das sage ich ganz klar, das stört mich nicht. Aber man kann nicht die ganze Moschee schließen und damit die Gläubigen als Geiseln nehmen. Schließt man etwa eine Kirche, weil der Pfarrer pädophil ist? Nein, man schließt sie nicht. Tatsächlich können Kultstätten, in denen zum Hass aufgerufen wird, auf der neuen gesetzlichen Grundlage geschlossen werden. Bisher war das nur im Rahmen des Vorgehens gegen den Terrorismus möglich. Um Indoktrinierung zu vermeiden, soll es außerdem schwieriger werden, Kinder zu Hause zu unterrichten. Das Gesetz schreibt auch die Neutralität im öffentlichen Dienst vor, den Kampf gegen den Hass im Netz oder ein verschärftes Vorgehen gegen die Polygamie und medizinische Atteste über die Jungfräulichkeit. Die linke Opposition wirft der Regierung eine Kollektivstrafe und Stigmatisierung der muslimischen Gemeinschaft vor. Für den extrem rechten Rassemblement National wiederum ist das Gesetz eine Steilvorlage, um sich auf bewährtem Terrain weiter auszubreiten. Parteichefin Marine Le Pen hat einen Gegenvorschlag präsentiert und diskutierte ausführlich mit Innenminister Gérald Darmanin im französischen Fernsehen. Sein Gesetz, so Le Pen, habe zwei große Fehler.
La première erreur, c'est qu'en fait, vous ne luttez pas contre l'idéologie islamiste.
Der erste ist, sie kämpfen nicht gegen die Ideologie der Islamisten in allen Bereichen, in denen sie sich in unserem Land eingeschlichen hat. Und zweitens beschneiden sie die Freiheit von allen, um die Freiheit von ein paar Islamisten zu beschränken. Sie haben in diesem Text die Regeln für die Religionen geändert, obwohl der Islamismus gar kein religiöses Problem ist, sondern ein ideologisches. Innenminister Darmanin warf daraufhin ausgerechnet der Rechtsaußenpolitikerin Le Pen in der Diskussion über den radikalen Islam vor.
Madame Le Pen, dans sa stratégie de diabolisation,
mit ihrer Strategie der Entteufelung wird Frau Le Pen ein bisschen schlaff. Ich finde, Sie sollten ein paar Vitamine nehmen. Sie sind hier nicht hart genug.
Christiane Kess aus Paris. Und dieses umstrittene Separatismusgesetz, wie es genannt wird, ist vor wenigen Minuten dann auch vom Parlament bestätigt worden. Am Mikrofon war Dirk Müller. Danke fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend.